Ja, willkommen bei den Netztheologen.
Willkommen zurück, neue Folge.
Wir haben eine neue Folge für euch vorbereitet. Es geht um virtuelle Realität.
Alles, was dazu gehört, mit Brillen und mit
Sex.
Sex, genau. wir haben ja schon viel über Sex geredet, aber ist auch irgendwie naheliegend, glaube ich. Die Matrix, also bevor ihr die Folge hört, kurzer Disclaimer. Guckt euch Matrix an, wenn ihr noch nicht kennt, den ersten Teil, die anderen beiden nicht unbedingt. Hilft auf jeden Fall beim Verstehen.
Ja, auch WoW-Spiele, Sims.
Genau. Habt ihr schon mal Sims gespielt? Also der Best Dance aufgestellt für diese Serie. Wir hatten wahnsinnig Spaß. Ja. Ist natürlich wie immer ein bisschen ums Eingemachte und abgedreht geworden. Wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr auch.
Ja. Ja, wir sind auf das Thema VR gekommen, weil jetzt Medien vor ein paar Wochen, die vielleicht war es ja auch Fake News, aber jedenfalls die News kursierte, dass irgendeine russische Firma,
natürlich waren es
die Russen, den armen Kühen eine VR-Brille angezogen haben. Und zwar natürlich für die designed. Das waren extra angefertigte Kuh-VR-Brillen. Und auf diesen und darin soll wohl ein Video laufen, wie sie auf einer schönen grünen Weide im Sommer stehen. Die Realität natürlich, die stehen in irgendeinem komischen Stall zusammengezwängt. Die Hoffnung dahinter war, wenn die Kühe dieses schöne Video sehen, diese virtuelle Realität, dann würden sie mehr Milch produzieren. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist. Das war der Stand.
Da stellt sich mir doch direkt die Frage nach dem, ist das jetzt tierwohlmäßig besser oder schlechter, ja. Also genau. Wenn der Kuh vorgegaukelt wird, ja, sie steht auf der Weide und ja.
Also für mich hat sich, also es klang erstmal so sehr witzig, ne? Also was wird da jetzt neu ausprobiert und Ziel ist erstmal mehr Milch zu produzieren, also irgendwie die Wirtschaft anzukurbeln. Und tatsächlich ist die Frage, die mir auch kam, ist das jetzt eigentlich Tierquälerei? Muss da der Tierschutz intervenieren? Diese Frage wurde, glaube ich, von den Russen überhaupt nicht diskutiert. Es klingt auch sehr plausibel erstmal. Also den Tieren geht es ja wirklich gut. Also scheinbar, die fühlen sich ja wohler. Deswegen produzieren
ist das
so, die.
Also ist das auch erfolgreich gewesen? Also
genau, das weiß ich eben nicht. Aber die Idee war, dass sie sich angeblich besser fühlen und dadurch Milch produzieren. Gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich klappt. Gehen wir wirklich mal einfach nur von der Hypothese aus, es klappt, die produzieren mehr Milch und die fühlen sich wohler. Ist das jetzt Tierquälerei oder ist das etwas Gutes, was da gemacht wird?
Hm. Ja, da stellt sich doch direkt die Frage nach der wahren Welt
und so,
ne? Und ob die irgendeinen
Qualität besseren?
Ja, genau. Also wenn man es jetzt auf Menschen überträgt und ich habe jetzt meine VR-Brille und lebe in meiner virtuellen Welt, ja, und kann mich da drin bewegen und sehe die Realität, nenne ich es jetzt mal, ne? Also die unsere echte Welt nicht mehr. Ja, ist das jetzt die bessere Welt, weil da gibt es vielleicht kein Leid oder ich habe eine hübsche Freundin oder was auch immer. Oder ist es Fake? Ja, also und was ist Realität? Ich glaube, darum wird es heute dann gehen. Ne?
Genau. Also was ist Realität? Wird auf jeden Fall eine Frage sein, die wir irgendwie versuchen müssen zu beantworten. Und warum VR angeblich keine Realität ist. Ich bin da echt zweifel dran, ob man diese Aufteilung machen kann.
Und was hat das Christentum damit zu tun, ne?
Genau.
Nochmal einen Schritt zurück bei VR. Ich war ja ehrlich gesagt überrascht, dass das jetzt nochmal so einen riesen Hype darum gab. Dass es wiederkommt, weil das gab es ja tatsächlich schon mal. Ende der 90er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir zum ersten Mal irgend so ein Star Wars X-Wing-Spiel gespielt und hatten so eine...
Auf was lief das? Auf PC?
Auf PC, genau. Okay. Und da hatten wir so eine Shutterbrille, ne? Das war so eine Brille, die setzt man sich auf. Und der hat dann quasi immer ein Auge zugemacht, ein Bild fürs eine Auge gezeigt, dann gewechselt und das Bild fürs andere Auge gezeigt. Das heißt,
der Monitor war in der Brille integriert oder du musstest schon auf den Monitor
gucken? Nee, der normale Monitor, der hat quasi, ein Monitor zeichnet ja, damals war es, glaube ich, 60 Mal pro Sekunde oder noch nicht so besonders oft, ein neues Bild. Mhm. Und er hat quasi immer in den 30 Mal pro Sekunde das Bild fürs linke Auge gerendert und 30 Mal pro Sekunde das fürs rechte Auge.
Ja.
Und die Brille hat quasi synchron dazu immer
geschaltet.
Auf und zu gemacht,
sodass
dann quasi für dein Gehirn das Bild entstanden ist.
Ja.
Also die 3D, der Effekt entsteht ja dadurch, dass jedes Auge eben ein bisschen anderes Bild hat, sodass sich dann das räumliche
Genau, also Gefühl, diese 3D-Technik wird auch in Kinos heute verwendet.
Genau, es ist genau das Gleiche, nur halt hat es natürlich sehr geflackert, weil es waren ja nur 30 Bilder pro Sekunde. Mhm. Genau, damals gab es das schon und dann sah das halt ein bisschen 3D aus, aber ja, so wahnsinnig. Es war halt irgendwie cool, das mal zu sehen, aber es hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Mhm. Die Leute haben da einfach keine Lust drauf gehabt. Mhm, und dann, ist dann sehr schnell wieder in der Versenkung verschwunden.
Jetzt, wo du es sagst, ich habe tatsächlich meiner Mutter mal einen 3D-Fernseher geschenkt. Der konnte genau das. Man musste so eine komische Brille anziehen und dann hat das gemacht. Und das nutzt kein Mensch.
Kein Mensch sowieso wollte nicht. Das haben, ja. Und dann kam ja so ein bisschen, ich glaube, das war dann so 2005 rum oder so, also so grob, ja, plus minus 5 Jahre, kam ja dann so ein bisschen dieser AR, dieser Augmented Reality.
Wo kam das zuerst auf?
Ich weiß nicht, wo das zuerst, also das kam bei mir an. Ja. Ne? Also dass man sagt so, und da habe ich dann gedacht so, na, das ist doch schon cooler. Also wir nutzen quasi virtuelle Elemente in der echten Welt. Mhm. Also ich setze meine Brille auf und sehe jetzt, mir fällt jetzt nichts an, nichts
Also ich meine, heute ist das bei Pokémon, Pokémon Go.
Ich habe es nie selber gespielt, muss ich sagen.
Aber ja, du machst die Kamera von deinem Handy an und dann siehst du genau was du siehst. Und dann
ich kenne das nur in der vollkommen virtuellen Sache. Ja, aber genau, das wäre das, ja. Natürlich nur auf dem Display und man könnte ja später sagen, man hat eine Brille auf und ich sehe quasi wirklich irgendeinen, also zum Beispiel den Navi-File auf dem Gehweg vor mir oder auf dem, sozusagen in der echten Welt projiziert. Mhm. Und das war dann die zweite Variante, wo sich irgendwie plötzlich viel, viel mehr auch fürs echte Leben relevante Sachen ergaben.
Was sich aber heute ja gar nicht
durchgesetzt hat. Ja, witzigerweise hat sich das auch nicht durchgesetzt. Ja. Ich glaube, das größte Experiment war wahrscheinlich Google Glass. Ich weiß gar nicht, ob die viel AR gemacht haben oder nur Einblendung direkt drauf, aber das wurde dann wurde auch nie was. Aber
da also hatte ich, in der Industrie das Gefühl, ist das ja genutzt, beispielsweise indem Autos gebaut werden.
Ja, genau, so als Hilfen, ne? Dass du hier dass du siehst, welche Schrauben man jetzt aufmachen muss und so weiter.
Ja.
Es gibt Einsatzbereiche, die auch tatsächlich da sind, aber es hat sich jetzt nicht so, es gibt keinen Massenmarkt
dafür. Absolut, genau.
Scheint und zu meiner Überraschung kam dann jetzt mit den neuen 3D-Brillen auch die großen Tiere haben sich ja herangewagt, Facebook und so weiter.
Ja.
Kam dann wieder.
PlayStation, VR.
Kam das wieder zurück, ja.
Und aber, um das nochmal abzugrenzen, also diese VR-Brillen erzeugen hier nicht nur ein dreidimensionales Bild, sondern auch ein frei bewegbares Bild. Du bist in einem Raum, ich kenn's von Spielen, du bist in einem Raum, du kannst überall hingucken.
Man dreht den Kopf und quasi hat das Gefühl, man bewegt sich wirklich im virtuellen Raum.
Genau, und wenn es so richtig cooles Zeug ist, dann kannst du sogar deine Hände und deine Beine bewegen, kannst vielleicht sogar gehen oder so etwas.
Genau.
Insofern ist das ja nochmal qualitativ besser oder anders als 3D.
Also ich hatte das Gefühl, diese Grundidee, man möchte in einer Welt versinken, dass das gar nicht so viele Leute wollen. Ne? Ja. Also die finden ihre Realität eigentlich ganz nett, also die hätten das gerne so ein bisschen aufgepimpt, mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Aber jetzt so richtig bewusst in einer Scheinwelt versinken, das wollte man, glaube ich, nicht so. Vor allem nicht so auf Dauer.
Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach nur deswegen früher, sagen wir vor 10 Jahren, nicht durchschlagend sich etabliert hat, weil die Qualität der Grafik
einfach schrott war. Ja, das ist natürlich der naheliegende Teil, ja. Aber
und wenn du jetzt sozusagen, mal ein Anwendungsbeispiel, wenn du heute in einer total guten, hochauflösenden Grafik so eine Brille aufsetzt und du bist irgendwie am Strand und du willst meditieren oder dich einfach mal zur Ruhe setzen für 5 Minuten und dann hast du diesen Sandstrand und einfach irgendwie Kokosnüsse und Affen laufen durch die Gegend oder keine Ahnung. Das ist doch irgendwo nachvollziehbar, dass man zum Abschalten sowas richtig cool anwenden kann und gebrauchen kann.
Witzig, das jetzt zum Abschalten, das ist das Erste, was dir einfällt. Also ich hätte irgendwie, ich glaube, der wird eher so in der Gaming- und Pornoindustrie verwendet, habe ich immer so das Gefühl. Ja, das sind immer so die beiden, vielleicht auch, weil die Publikum haben, was Technik ganz geil findet.
Ja.
Und dass da irgendwie auch naheliegend ist. Also beim Spielen zum Beispiel, man hat ja eben diese künstlichen Welten und man ist ja ein Charakter in diesem Spiel.
Genau.
Das ist eher da.
Also du meinst, anstatt abzuschalten, ist eigentlich das Gegenteil erwünscht, nochmal sozusagen einzutauchen in eine Welt, das würde man ja Immersionen nennen, das Phänomen, einzutauchen in eine Welt, sich voll hineinzusteigern und dann eben ein anderer sein zum Beispiel.
Ja, also du warst doch mal World of Warcraft gespielt, das hast du doch mal irgendwann in der ersten Folge oder so erwähnt.
Ich glaube, das haben wir gesagt, genau, ja.
Und man wirft ja World of Warcraft also vor, dass es halt quasi diesen Saugeffekt hat. Ja.
Also genau,
ich bewege mich ganz wahnsinnig stark. Krass in dieser, ich bin dann, ja. Ne, also
man Second vielleicht, Life und solche Sachen hatten das ja früher, also ganz
genau, stark das etabliert auch gehabt. Ja, und man ist quasi ein, ja, man identifiziert sich auch sehr mit dem Charakter, den man spielt, kann den auch in einer gewissen Weise gestalten und so. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, du zockst nicht nur World of Warcraft, sondern du zockst World of Warcraft in VR.
Ja. Genau.
Ja. Dann hättest du ja diesen Effekt wahrscheinlich nochmal viel, viel stärker.
Genau, ja. Also da kommt sofort...
Aber man muss ja mehr bewegen wahrscheinlich, ne?
Das ist ja, da stehen wir mal.
Auch ein Problem.
Muss man Sport machen. Aber die Assoziation, die einem sofort dabei aufkommt, ist, das ist Weltflucht eigentlich.
Ja.
Also wenn du das gerade auch mit diesen Immersionseffekten von World of Warcraft Anfang an oder... beschreibst, dann wollen die Menschen raus aus der Realität, weil sie irgendwie Probleme haben oder so. Das ist so ein Standardargument, was dann oft irgendwie gebraucht wird, oder?
Ja, obwohl das ja auch in einer kleineren Variante zum Beispiel auch mit Filmen der Fall ist.
Mhm.
Also man nutzt ja auch Filme, um sich in andere Dinge reinzuversetzen.
Ja,
genau. Und witzigerweise habe ich irgendwie die Beobachtung gemacht, dass das konträr ist zu deinem echten Leben.
Ja.
Also ich war jetzt noch nie im Krieg, aber ich hatte immer das Gefühl, dass in Zeiten oder auch in Regionen, in denen zum Beispiel viel Leid, viel Krieg ist,
ja.
dass es völlig unattraktiv ist, Kriegsfilme zu gucken.
Aha.
Oder Dramen, sondern dass die viel, viel mehr auf Happy Clappy Hollywood, ne? Also dieser Teil schöne heile Welt, den sie vielleicht gerade schmerzlich vermissen,
genau.
Dass das viel attraktiver ist, sowas als Film zu gucken.
Hingegen
währenddessen heute in der Welt, wo wir im Frieden leben,
also
Horrorfilme, ich meine jetzt natürlich hier Horrorfilme, Thriller, Kriegsfilme, spannende Sachen, ne? Dystopische, ne? Also Katastrophenfilme, dass die irgendwie interessant sind.
Ja, absolut richtig. Das hat etwas mit Emotionen zu tun. Das erinnert mich ganz stark an die griechische Tragödie. Also fast schon sozusagen der Vorläufer des Films ist ja in Griechenland aufgetaucht mit der Tragödie. Also dass man vor einem Publikum etwas gespielt hat, also die Schauspieler wurden da sozusagen erfunden, eine fiktive Handlung oder vielleicht sogar eine vergangene Handlung und dadurch bei den Menschen, die zugeguckt haben, Emotionen ausgelöst hat. Und diese Emotionen waren super wichtig, um die Gesellschaft irgendwie am Laufen zu halten oder zusammenzuhalten.
So ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche-mäßig dann.
Ja, vielleicht steckt das auch dahinter. Also man braucht auf jeden Fall, das wurde ja Katharsis genannt, das Phänomen. Also beispielsweise, ich sehe eine Tragödie und empfinde ganz doll Leid mit dem Protagonisten, weil er irgendwie stirbt oder seine Frau verliert oder was auch immer die Handlung ist. Und diese Gefühle, die in mir entstehen, reinigen mich. Deswegen Katharsis heißt ja Reinigung. Und dadurch, so war die Idee in der griechischen Tragödie, werde ich irgendwie ein guter Mensch. Also dann neige ich eben nicht zu Aggression wieder, weil ich gereinigt wurde durch die Emotionen.
Also ich glaube, insgesamt kann man festhalten, was sowohl für die VR dann vielleicht auch in einem größeren Maße gilt, als auch im Allgemeinen. Das ist dieses, ich weiß nicht, ob Mimetik genau das richtige Wort ist, ja, aber es gibt so dieses, ich hatte mal einen Psychologen-Podcast, glaube ich, gehört. Ich habe danach gesucht in der Vorbereitung, aber es nicht mehr gefunden. Da ging es um dieses Gut genug, ja, dass es Leute gibt, die zum Beispiel sehr, sehr stressigen Arbeitsalltag haben.
Aha.
Und die sich abends dann...
Also wie wir beide.
Na, natürlich, wie wir beide. die sich abends dann zum Beispiel auf YouTube jemanden angucken, der eine entspannte Abendroutine hat. Ja? Also sie machen diese Abendroutine nicht selber, vielleicht weil es Aufwand wäre oder irgendwie kompliziert. Aber sie gucken dieser Person zu, wie sie ganz gemütlich den Tee kocht und das Bett macht. Ich weiß nicht ganz genau. Und psychologisch löst es wohl ähnliche... Schalter im Hirn aus. Also dadurch, dass ich jemanden sehe, der etwas tut, habe ich in einer gewissen Weise
Anteil daran.
Okay. Genau. Und ich hatte mal eine Vorlesung, da hat der Professor gesagt, ist der Grund, warum Pornos funktionieren. Ja? Also es hat ja erstmal nichts mit mir zu tun, dass da zwei Leute Sex haben. Mhm. Aber weil mein Gehirn das eben nachahmt,
simuliert
irgendwie, löst das bei mir was aus und verhält sich in einer gewissen Weise ähnlich, aber natürlich ist es was anderes, als wenn ich das selber erleben würde.
Ja.
Und es ist ja jedem von uns bewusst, dass das irgendwie so ist, aber gleichzeitig ist es auch nicht das Gleiche, wie es selber zu erleben.
Aha.
Das heißt, man dieses Good Enough, ja, dieses Gut Genug in dieser Psychologenvorlesung zielte quasi darauf ab, dass es eben irgendwie ausreichend ist, ist nicht das gleiche wie eine eigene Abendroutine zu machen, aber es befeuert irgendwie eine ähnliche Synapsen oder so. Ja. Es ist gerade so gut genug, ja. Und
Also beim VR würde ich doch jetzt behaupten, da ist es nicht mehr gut genug, sondern eigentlich real. Denn ich gucke jetzt nicht nur einen Film, der mimetisch oder analog irgendwie die Gefühle erzeugt, die ich haben will, sondern ich bin ja wirklich am Strand.
Ja, da würde ich noch widersprechen. Also ich glaube, die Diskussion könnten wir nochmal aufgreifen, ob das so ist bei so Ideen wie die Matrix. Ja? Also dass ich quasi mein ganzes Empfinden, meine ganzen Synapsen damit mit so einer virtuellen Realität verkabel, also wie es bei dem Film Matrix der Fall ist. Mhm. Aber nur in der VR, da würde ich doch schon sagen, dass es noch einen entscheidenden Unterschied gibt. Also,
und worin liegt der?
Also würdest du mir zum Beispiel zustimmen, dass wenn ich jetzt einen VR-Porno schaue, wo ich halt irgendwie mit einer Frau schlafe, dass das halt, das ist ja nicht das Gleiche, wie wirklich Sex zu haben.
Aber worin besteht der Unterschied?
Das wäre jetzt die spannende Frage, ja.
Also, ist es wirklich nur das, weil mein Körperempfinden nicht das teilt, was die Augen teilen?
Ich glaube, es hat was mit Weltbild zu tun. Okay. Also wenn man jetzt davon ausgeht, also man könnte, ich finde das Beispiel Sex ist ja eigentlich ganz gut. Ne?
Schön.
Man könnte ja zum Beispiel sagen, wir stellen uns vor, ich habe nicht nur eine Brille auf, sondern irgendwie auch noch so einen Ganzkörperanzug und irgendjemand anders hat das Gleiche an oder es wird von einem Computer emuliert und ich kann quasi dadurch, dass man auf meinem Körper die richtigen Knöpfe da drückt, wo eben mich die virtuelle Person anfasst oder wie auch immer, also diese ganzen körperlichen Dinge, die kann ich ja vielleicht ähnlich stimulieren, wie es eine echte Person auch könnte, also rein vom Mechanischen her.
Genau.
Und ich könnte rein von den Photonen, die auf meine Augen prallen, ist das ja auch so wie in der Wirklichkeit. Mhm. Und ich glaube, die Idee, wenn man jetzt sagt, dass das Gleiche ist, geht davon aus, dass die Wirklichkeit eben nur auf diesen oder ausschließlich aus diesen ich nenne es jetzt mal physikalisch reproduzierbaren Dingen besteht.
Ja, Wahrnehmung. Ne?
Genau, also die Photonen, die auf meine Augen kommen, die Elektroden, die ausgelöst werden, weil jemand meine Haut berührt und so weiter. Und dass das dann quasi das gleiche Erlebnis generiert, es ist egal, ob jetzt der Computer simuliert an meiner Hand lang zu streichen, ne, durch irgendwelche, weiß ich nicht.
Ja, also ich wäre tatsächlich der Verfechter genau dieser Theorie, die, wie du es beschreibst, und ich würde sagen, das genau ist Realität. Wenn ich diese Wahrnehmung zu 100% simulieren kann, dann ist das auch real.
Ich glaube, dass viele Leute diese Meinung vertreten würden. Okay. Ich glaube, du wärst wahrscheinlich kein Einzelfall. Aha. Aber ich finde das jetzt theologisch interessant. Also du als Theologe würdest du sagen, dass das Realität ist oder ist da noch mehr?
Aha.
Das sind ja irgendwie so diese Fragen, die dann halt kommen. Also ich wäre da jetzt skeptischer zum Beispiel. Ne? Ich hätte irgendwie schon so das Gefühl, eine messbare Welt, also nur dieses, was ich messen kann, was ich vielleicht auch künstlich erzeugen kann, also diese Photonen- und Elektrodenwelt. Mhm. Natürlich ist sie Teil der Realität, aber ich würde schon sagen, es gibt auch noch irgendwas, was vielleicht darüber hinausgeht. Es gibt vielleicht etwas, was über das Messbare hinausgeht.
Ja,
und das ist natürlich dann auch sehr schnell religiös. Ne?
Ja.
Aber genau das ist ja da, wo die Theologie dann ins Spiel kommt. Also würdest du das...
Na klar, du hast vollkommen recht. Nur dieses Nicht-Messbare, es fehlt auch genauso in der Realität, wie es auch in der virtuellen Realität fehlen würde. Oder beziehungsweise es könnte auch, wie es in der Realität einbricht, so könnte es auch in die virtuelle Realität einbrechen. Also zum Beispiel so etwas wie die Geisterfahrung, Heiliger Geist, da würde ich jetzt dran denken, wie die Bekehrungserfahrung, dass mir auf einmal etwas klar wird, was vorher nicht der Fall war. Das ist ja so ein Erlebnis, was ich machen kann in der Realität. Und warum sollte ich das nicht machen können, wenn ich in der virtuellen Realität bin, wo alles nur simuliert ist?
Auch das. Also zum Beispiel, ich wäre jetzt, ich meditiere in deinem Beispiel oder ich gehe in einen Gottesdienst oder höre mir, weiß ich nicht, habe ein Seelsorgegespräch und...
Also das Spannende nochmal auf Matrix zurückzubiegen.
Ja.
Die Pille oder die Begegnung mit Morpheus findet auch in der virtuellen Realität statt.
Du meinst jetzt da, wo er dann nachdem er die Pille geschluckt hat und wo er sich entscheiden muss, ob er jetzt in
der Simulation weiterlebt. Die Entscheidung selbst trifft er doch in der virtuellen Realität.
Ach so, ja genau, er muss ja ausbrechen sozusagen.
Genau, und das ist das Spannende. Also
hoffentlich haben alle unsere Hörer sind alt genug, um Matrix gesehen zu haben sonst.
Ja, und ich meine,
sonst guckt den Film. Das ist ein richtig guter Film
und lehrt ganz viel über das Christentum. Aber also mein Versuch war zu sagen, die Begegnung in der Matrix, die das Einbrechen dieses Göttlichen, wenn man das so will, findet ja in der Matrix statt, also findet ja in der virtuellen Realität statt.
Du meinst jetzt das Göttliche, weil jemand von außerhalb reinkommt oder was?
Ja, genau, ja. Und sozusagen. Ja,
ich würde zustimmen, dass natürlich, angenommen, ich bin jetzt ein Teenager und irgendwie ab seit ich 10 bin, lebe ich nur noch mit meiner VR-Brille und habe alle meine Freunde da. Ich würde natürlich zustimmen, dass ein Gott, unser Gott, also jetzt nicht irgendwie in der Virtualität ein Gott, dass der natürlich die Möglichkeit hat, auch diese Instrumente, diese Mittel zu benutzen, diesen Jungen zu erreichen und so. Mhm. Da würde ich natürlich auch auf jeden Fall zustimmen, ja.
Ja.
Ich finde, die interessantere Überlegung ist genau die, wo ich mit diesem gut genug hin wollte. Also jeder von uns entflieht ja in einer gewissen Weise, das haben wir schon immer gemacht, auch mit Geschichten und Erzählungen. Das ist auch eine Sache, wo wir ganz viel transportieren.
Ja, das ist aber ein schöner Punkt, genau.
Märchen,
sich in ein Märchen oder in Harry Potter zu versetzen.
Genau, das gibt es schon immer und das ist, glaube ich, auch völlig normal.
Ja.
Aber es gibt ja trotzdem diesen gut genug Faktor. Also habe ich irgendwann, gibt es irgendwo eine Schwelle, wo ich mir eine Ersatzbefriedigung hole, psychologisch, weil es eben ausreicht,
ja.
Wo aber jeder sagen würde, wahrscheinlich hätten wir so als in dem Beispiel mit der Abendroutine, würde ja, also ich zumindest, ich glaube, viele würden zustimmen, dass sie sagen würden, ganz nett, aber wahrscheinlich wäre es irgendwie besser, irgendwie realer, irgendwie
echt am
effektiver, genau, oder mir wirklich einen Tee zu kochen, mir die Zeit zu nehmen.
Mhm.
Und da sind wir dann auch ganz schnell ja wieder in dieser Optimierungsgeschichte drin, ne? Also will ich Dinge auch irgendwie wahre Erlebungen also das Echte sozusagen versuchen zu simulieren, um es vielleicht schneller verfügbar zu machen.
Mhm.
Ich kann plötzlich am Mount Everest stehen, ohne erst mit dem Flieger zu fliegen und dann da hochzukraxeln, ne?
Ja.
Sozusagen. Also ich mache mir ja...
Ich verstehe deinen Einwand ziemlich gut und er klingt auch für mich plausibel, aber ich kann nicht wirklich den Grund erkennen, warum es besser sein sollte, dass ich tatsächlich eine Tasse Tee koche, anstatt mir das anzugucken.
Das wäre die Frage. Also wir sind ja leider beide keine Psychologen. Haben wir ja schon öfter gehabt, dass wir mal gerne einen Psychologen dazu fragen würden.
Ja.
Aber zumindest theologisch müssten wir es besprechen.
Mhm, und das können wir gerne machen, ja.
Dass wir halt sagen, ja, also scheint mir schon so, dass es nicht ganz das Gleiche ist. Ne? Mhm.
Also ich sehe den Unterschied, den du benennst. Es ist natürlich ein Unterschied. Da würde jeder, auch unserer Zuhörer, zustimmen. Es ist was anderes, sich jemanden anzugucken, der eine Tasse Tee kocht, oder es selber zu tun. Das Bessere darin sehe ich jetzt noch nicht unbedingt. Vielleicht können wir das Ganze...
Besser ist ja vielleicht, man könnte ja auch sagen, wenn man besser sagt, man kann das ja auch negativ sagen. Also dadurch, dass ich Ballerspiele spiele, da ist es ja nicht besser, ne? Also... Es wäre ja nicht besser, in der Realität Leute umzunieten. Ja, also da ist es ja genau umgedreht. Da sagen wir halt, vielleicht ist in irgendeiner Art und Weise keine Ahnung, wieder hohe Spekulation, ja, ein psychologisches Ventil oder so. Ja, oder es ist auf jeden Fall ja wesentlich angenehmer für alle, ja, wenn ich halt eben mit meiner Knarre in meinem GTA rumlaufe, anstatt dass ich das halt in der Wirklichkeit mache.
Definitiv, ja.
Das heißt, da sind wir ja wieder in so einem, Rahmen. Ich glaube, also auch wieder ohne Psychologe zu sein, es gibt ja Dinge, die in uns veranlagt sind, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Und so eine, sei es jetzt durch Geschichten, durch Vorstellungen, durch Fantasie, durch Träume oder auch vielleicht durch Computerspiele, können wir in einer gewissen Weise mit diesen Sachen umgehen, die wir in uns drin haben, die, wenn wir sie nicht dadurch verarbeiten würden, vielleicht eben wirklich Mord und Totschlag enden.
Ja, natürlich.
Genau, also
so ist das ja auch.
Das geht ja in beide Richtungen. Aber
ich meine, ganz kurz nochmal, das, was du jetzt beschreibst, ist ja das, was Zivilisation auch ist und das, was Sozialisation ist. Also die Vermeidung dieser Urinstinkte, die in uns sind und dass wir eben eigentlich vielleicht auch des anderen Wolfs manchmal sind, wird durch Regeln und durch Normen eben gezügelt. Und da kann natürlich ein Computerspiel genau das Gleiche machen oder bewirken. Nochmal die Theologie aufzugreifen.
Ja, das hätte ich auch jetzt gedacht.
Du hast die Frage aufgeworfen, ob das theologisch irgendwie qualitativ anders ist, wenn ich eine VR aufsetze. wenn ich mir jetzt überlege, dieser Jesus ging vor 2000 Jahren durch die Gegend und verkündet das Reich Gottes. Sozusagen eine neue Wirklichkeit, ein neues Leben in Gemeinschaft mit Gott, wo es keinen Krieg und keine Gewalt mehr gibt. Und das ist seine Botschaft. Und das ist sozusagen das Friedensreich, was kommen soll und durch ihn auch, so bekennen wir es ja als Christen, auch gekommen ist. Das ist nicht real. Also wenn wir eben auf die Welt gucken, dann sehen wir sofort, Frieden ist jetzt nicht gerade hier am Start. Und da wäre mein Vorschlag oder die Idee zu sagen, ist das nicht virtuelle Realität, die er da verkündet hat und die er auch etabliert hat? Und wir können uns als Christen in diese Realität begeben. Ich sage jetzt wirklich begeben, nicht fliehen oder so etwas aus der Realität, sondern wir begeben uns in dieses Virtuelle. Vielleicht kann man auch wieder so etwas sagen, eschatologische Himmelreich, und leben darin auch. Und das hat dann auch Konsequenzen auf die echte Realität jetzt.
Ja, wobei man da ja sagen müsste, in irgendeiner paradoxen und nicht verstehbaren Art glauben Christen ja daran, dass dieses Reich Gottes in irgendeiner Art und Weise realer ist als unsere Realität.
Ja.
Also dass genau. Die Maßstäbe dort, dass wir die nicht sehen können oder so, die aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise hochgradig real sind. Mhm. Also deswegen passt es, glaube ich, nicht so ganz. Also psychologisch gibt es sicherlich Leute, die das sagen, aber ich würde schon sagen, das Selbstverständnis der Christen ist ja nicht, dass sie aus einer vielleicht grausamen Welt in eine schöne Reich Gottes Welt entfliehen, sondern dass sie halt irgendeine absurde Hoffnung haben, dass es da noch etwas anderes gibt, was eben noch realer ist.
Ja, also, oder vielleicht könnte man sagen, die Hoffnung haben oder beziehungsweise daran glauben, dass diese Welt, die Christus verkündet hat, auch wirklich da ist. Sie muss eben nur gelebt werden.
Und das aber da sind wir doch wieder in diesem Messbaren. Ne?
Ja.
Also rein mit meinen messbaren Möglichkeiten, meinen Empfindungen, Augen, ich kann ja das Reich Gottes nicht mit meinen Augen wahrnehmen. Mhm. Ich kann es nicht anfassen in der Art und Weise. Ne? Ich kann es nicht messen mit meinen wissenschaftlichen Messinstrumenten.
Ja, richtig.
Und damit wären wir ja wieder so ein bisschen bei dem, was ich vorhin gemeint habe,
ja,
dass wir schon glauben, dass das Reich Gottes eben darüber hinausgeht, ne? Und eben diese Realität durch mehr zustande kommt als nur durch dieses Messbare.
Ja, wenn ich aber jetzt folgendes Beispiel habe, indem ich auf diese Immersionserfahrung zurückkomme, jetzt nicht durch VR-Brille, weil da ist die Immersionserfahrung, da habe ich ja Wahrnehmung, das sehe ich ja. Aber wenn wir an ein Märchen denken, ich lese mich in Harry Potter beispielsweise ein und verliere mich oder ich tauche in diese Welt ein, dann ist das doch real für mich in diesem Augenblick. Und genau das meine ich, könnte man auch vergleichen mit diesem Reich Gottes. Es ist dann real, wenn ich in diese Welt eingetaucht bin. Sie ist nicht wahrnehmbar, ja, sie ist nicht fühlbar mit der Haut, sie ist nicht sichtbar mit den Augen. Aber wie ich in ein Märchen eintauchen kann, oder beispielsweise in World of Warcraft auch. Also ich möchte hier nur auf die Methode hinaus, das Eintauchen.
Fantasie sozusagen, ne?
Ja, Fantasie, die aber nicht allein durch mich entsteht. Ich muss ja lesen. Also so, ja,
es muss angeregt werden.
Es muss angeregt werden. Und im gewissen Sinne ist das Evangelium das Medium, was mich anregt, mich eintauchen zu lassen. In diesem Augenblick, da bin ich doch drin in dieser Realität. Und das ist für mich nicht weniger real. Und ich kann es doch auch leben.
Das könnte man dem Christentum ja auch vorwerfen oder den Christen.
Ja.
Ne, dieses Eintauchen in dieses
Reich Gottes. Genau.
Mhm. Und ich glaube aber, dass diese Vorstellung ja schon umgedreht ist für die Gläubigen selbst. Ne, dass eben, wenn ich eben aus meinem Harry Potter wieder auftauche, ich schon wieder in der echten Welt lebe. Mhm. Und natürlich auch vielleicht, wenn ich meine in der Meditation oder so, ne? Man kann ja auch versinken in einem meditativen Zustand, in irgendwas, in einem religiösen Zustand, in dem ich eine besondere Begegnung habe mit dem Göttlichen oder so und da auch wieder aufwachen sozusagen und dann wieder in der normalen Realität sein. Das ist vielleicht schon vergleichbar, aber der Unterschied wäre doch, dass die Christen so verrückt sind, dass sie halt glauben, die Harry Potter Welt, also wenn der Harry Potter Typ so denken würde wie ein Christ, dann würden sie ja sagen, diese Harry Potter Welt ist die eigentliche Wahrheit sozusagen. Das ist eigentlich das, was noch dahinter steht. Mhm. Ne? Ich habe vielleicht irgendeinen Zugang und manchmal spüre ich das, wenn ich besonders intensiv Harry Potter lese, oder wenn ich mich mit meinen Harry Potter-Freunden treffe und wir singen die Harry Potter-Lieder. Ja. Also und dann versinken wir da vielleicht mal drin, aber wir glauben ja schon da, dass das wirklich, ne, auch wenn alle Leute das nicht sehen können und wir selber auch nicht, wir glauben aber an die Harry Potter-Welt.
Ja.
Und das würde ja jemand, der rein Harry Potter sieht, also dann würde man den ja
für
krank halten und für verrückt halten. Genau. Und aus irgendeinem Grund Christen machen ja genau das. Und deswegen werden wir auch für verrückt erklärt von manchen Leuten. Ne? Aber da scheint es ja doch noch mal irgendwas zu geben, was darüber hinausgeht. Über das, was, sagen wir mal, vielleicht in Anführungsstrichen normal als Geschichte oder als virtuelle Realität oder sowas wahrgenommen wird.
Ich würde tatsächlich dir vollkommen zustimmen, dass es diese Analogie zwischen Harry Potter und dem Christentum jetzt, dass man das tatsächlich so ausdrücken kann. Und das, was über die virtuelle Realität hinausgeht, ist die Veränderung des Menschen, würde ich sagen. Und zwar folgendermaßen. Also der Mangel scheint darin zu bestehen, oder was eben vorgeworfen wird, man flieht in eine Traumwelt. Die echte Welt hier ist aber total scheiße, deswegen flieht man davor.
Ja.
Ich würde jetzt aber behaupten, es gibt zwar diese zwei Welten, und man taucht auch in Harry Potter wie auch in das Christentum ein. Dort passiert aber etwas mit einem. Und zwar nämlich, dass, man könnte es jetzt irgendwie romantisch ausdrücken, das Herz verändert wird. Ich komme zur Einsicht oder so etwas. Das Evangelium begegnet mir. Ich bekehre mich. Und dieses Moment, was ich in der virtuellen Welt im Eintauchen empfunden habe, das kann nachhaltig auch die echte Realität
dann verändern. Ja, aber das ist doch, also ich finde, da bewegen wir uns doch ganz normal in einem Storytelling.
Ja.
Also natürlich kann mich ein, das ist ja doch der Sinn dahinter, ne? Das ist der Grund, warum die tiefen Wahrheiten in der Gesellschaft ja auch darüber Geschichten übertragen werden. Ne?
Ja.
Weil ich eben nicht als derselbe wieder hinauskomme.
Ja, genau.
Ne? Weil ich eine große Geschichte höre und ich identifiziere mich vielleicht mit dem Protagonisten oder ich fühle mich wirklich so wie Hermine oder so. Also ich bin kein Harry Potter-Fan, keine Ahnung. Aber mir geht da was auf. Ich nehme da wirklich was mit. Ich identifiziere mich damit. Ich habe eine neue Erkenntnis.
Ja, absolut.
Und die wirkt natürlich zurück
in
meine Realität.
Und?
Also, aber das ist ja trotzdem nicht das Gleiche, also wie das, was wir im Christentum glauben.
Und zwar, wo ist der Unterschied für dich?
Vielleicht kann man sich das als eine Zwiebel vorstellen. Ja? In der Mitte ist quasi unsere VR, ja, in die wir eintauchen können.
Ja.
Und die Schale darum ist sozusagen unsere Realität, in der wir uns befinden. Wir können eintauchen in diese innere Zwiebelschale und da auch Sachen mitnehmen und Dinge lernen. Mhm. Aber irgendwie glaubt das Christentum doch, dass es noch eine weitere Schale außerhalb gibt. Ja.
Ja.
Also es geht sozusagen in die andere Richtung. Und in diese andere Richtung würde Harry Potter nicht mitgehen. Ne, Harry Potter würde nicht sagen, es gibt auch, ich tauche aus meiner Welt auf und wenn ich jetzt quasi noch weiter auftauchen würde, dann wäre ich dann wäre ich wieder bei Harry Potter.
Also mir scheint, du willst sagen, es ist insoweit, das Christentum ist mit Harry Potter in dieser Immersionserfahrung sehr identisch. Der große Unterschied liegt darin, dass ein Christ, nachdem er wieder aufgetaucht ist, sagen würde, das, was ich erlebt habe, ist eigentlich die Wahrheit und die eigentliche, das eigentliche Ziel meines Lebens. Und da bin ich total bei dir. Und genau da muss man sagen, unsere Realität, in die ich jetzt zurückgekehrt bin, muss sich verwandeln in das, was ich erlebt habe. Das würde eben beim Harry Potter nicht mehr gesagt werden können. Denn ein Harry Potter, der wieder sozusagen ein Harry Potter-Leser, der zurückkommt in die echte Welt, würde nicht sagen, okay, jetzt müssen wir irgendwie das Schloss bauen und Magie lernen in der echten, das wäre verrückt. Aber die Christen würden genau das sagen. Und da bin ich absolut bei dir. Das ist genau das, der Unterschied. Wir würden die Welt hier oder wir wollen die Welt hier so verwandeln, wie wir sie in der Immersionserfahrung erleben, wie wir das im Reich Gottes verkündet bekommen haben oder wie es uns greifbar wird. Ja, aber ist das, also.
Und das ist ja auch genau das, was wahrscheinlich ein Atheisten nicht überzeugen würde. Er würde eben genau sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Harry Potter und dem Christentum. Mhm. Ihr taucht da ein in eure Scheinwelt, das ist auch ganz nett, vielleicht lernt ihr auch was Gutes dabei, aber es hat nichts mit dem, was wir als real bezeichnen, zu tun. Ja, also nicht, also es gibt nichts, was dann in der Realität darüber hinaus noch nachwirkt.
Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er das sagen würde oder ob er sagen würde, wenn ihr so denkt, dass die Realität nach der virtuellen Realität jetzt gestaltet werden muss, ob ihr dann nicht irgendwie gefährliche Verrückte seid oder sowas.
Ja, genau. Ja. Aber vielleicht gibt es keinen Unterschied, aber wir haben jetzt ja sozusagen noch keine Grenze gezogen. Vielleicht kann man das oder vielleicht muss man das auch noch nicht. Aber wir haben ja die verschiedenen, ich versuche es mal als Stufen zu bezeichnen. Ne? Also man liest ein Buch und versinkt in einer Welt. Mhm. Man guckt einen Film, versinkt in der Welt. Man spielt ein Spiel, versinkt in der Welt, vielleicht noch ein bisschen interaktiver. Mhm. Und dann man spielt ein Spiel, versinkt in der Welt und hat noch diese ganze das Empfinden und Sehen und sowas noch dabei. Ne? Also ist es einfach nur ein Schritt weiter in dieser
Fantasiewelt? Also ist VR einfach nur, ist Wahrnehmung nur ein stärkerer Immersionsfaktor oder wie?
Ja, also sozusagen ist es was langsam einfach noch ein paar mehr Sinne. Mhm. Also so ist es ja, ne? Also über die Zeit gibt es halt durch Filme und durch Spiele und jetzt durch VR immer noch ein paar mehr Faktoren, die wir jetzt mitempfinden können. Also die Geschichte können wir nicht mehr nur hören, wir können sie auch sehen, wir können sie auch interaktiv machen, vielleicht können wir sie irgendwann schmecken.
Ja, ja. Genau.
Aber sie ist ja deswegen, nur weil wir mehr Sinne einbauen, ist ja immer noch nicht die Realität. Und das wäre doch quasi wahrscheinlich die Frage. Also gibt es, wenn wir jetzt immer mehr Sinne reinbauen, bis hin vielleicht irgendwann zur Matrix, dass wir halt sagen, wir verkabeln unsere ganzen Neuronen damit, ist das dann gleichbedeutend mit unserer Realität? Oder, oder ist es quasi nur was sich ein bisschen annähert, aber man kann diesen Sprung niemals tun? Das wäre ja quasi die Überlegung. Ne?
Genau.
Also, ja, die das einen ist sagen,
im Grunde auch ein bisschen die Ausgangsfrage, die wir hatten. Ne?
Genau. Und ich habe schon von meinem Gefühl her, würde ich schon sagen, es gibt am Ende immer noch diesen Sprung.
Ja.
Ne? Also selbst wenn wir uns komplett simulieren, gäbe es immer noch diesen Sprung. Und ich habe das Gefühl, das merkt man auch in einer kleinen Variante bei diesen Sachen, diesen mimetischen Sachen. Ne? Es wird, auch wenn ich noch so sehr Sex simulieren kann mit einer virtuellen, also jetzt mal davon, also vielleicht noch was anderes, wenn man eine echte Person hat, die auch einen VR-Anzug anhat und ne, man interagiert zusammen oder aber vor allem mit was Virtuellem, dass es immer noch mal ein Sprung ist, auch wenn ich das immer weiter simulieren kann und immer noch mehr und noch mehr Empfindungen und noch mehr Gerüche vielleicht irgendwann, wenn ich das immer noch dazu, wird immer noch ein Sprung sein zur echten Realität.
Ich glaube, das, was du mit Sprung bezeichnest, ist die Erfahrung der Freiheit, die wir haben. Und zwar in dem Beispiel, was du jetzt aufgemalt hast, entscheide ich mich frei, hinüberzugehen in diese virtuelle Realität und alle Sinne mich berauschen zu lassen mit allen Sinnen. Dass diese Entscheidungsfreiheit habe ich in der echten Realität nicht. Die echte Realität ist mir aufgezwungen. Ich habe niemals die Möglichkeit, Nein zu ihr zu sagen, es sei vielleicht durch Suizid oder sowas.
Ja, ja.
In dieser virtuellen Realität habe ich die Erfahrung und das ist der Sprung.
Und ich glaube auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel in der virtuellen Realität kann ich wahrscheinlich nicht so sehr sterben. Ich habe nicht so sehr die Konsequenz.
Ja,
also ich habe nicht die Möglichkeit.
Ja, gut, ich kann Schmerz ja auch.
Ich kann Schmerz empfinden, aber vielleicht auch psychologisch Ablehnung oder so. Ne? Also wenn wir jetzt wieder sexuell und partnermäßig oder so. Ne? Also die.
Ich glaube, wenn du so tief in der Immersion, also im Eintauchen bist, würdest du das wahrscheinlich auch psychisch belastend finden.
Ja, aber es ist ja vielleicht auch ein Grund, warum wir uns in die VR begeben, weil ich da zum Beispiel die simulierte Pornodarstellerin oder Pornodarsteller, die wird mich nicht ablehnen. Währenddessen, wenn ich jetzt natürlich im Club irgendwie mal frage, hey, hast du Lust mit mir nach Hause zu gehen, dann sagt die vielleicht nein.
Aha, okay. Ne?
Also, also die Realität ist in einer gewissen Weise hart vielleicht.
Ja, ne? Genau.
Also dass man sagt, und da gibt es unberechenbarere Faktoren vielleicht auch noch. Ne? Gut, das ist natürlich, wenn man davon ausgeht.
Aber auch das ist eine technische Sache. Ne? Ich könnte KI sowas doch auch simulieren irgendwann, oder? Also,
weiß ich nicht. Das wäre wahrscheinlich auch ein neues Thema, dass wir
über KI
natürlich irgendwann reden. Aber
genau.
Das scheint mir halt das irgendwie zu sein. Und ich glaube, was vielleicht auch noch, man darf das auch nicht mit besser gleichsetzen. Mhm. Ne? Also, dass wenn ich zum Beispiel sage, das Ritual, also um da zu bleiben, wenn ich das selber mache, ist es, dann fühlt sich das echter an. Ne? Sondern es könnte ja auch sein, ich finde, Sexualität passt da einfach immer. Ja? Es könnte ja zum Beispiel sein, dass meine virtuelle Sexualität, dass die viel befriedigender ist, weil, keine Ahnung, ich kann mir irgendwelche Models aussuchen oder die machen genau das, was ich schon immer wollte und meine geheimsten Fantasien werden befriedigt und so weiter.
Ja, das ist die Anziehungskraft von Spielen und natürlich
auch genau. Von das sowas. Ja, genau. Das heißt, es könnte ja sein, dass rein von der Lustbefriedigung her, diese virtuelle Sache, die genau das tut, was ich will und so aussieht und hin und her und die ist immer 20, ja, keine Ahnung, also dass das sich sogar irgendwie besser anfühlt oder perfekter ist oder so.
Ja.
Aber das macht ja auch bei der Realität nochmal aus, ne? Also, dass es halt auch fehlschlagen kann oder dass es vielleicht, also das ist ja auch, es geht ja in beide Richtungen. Es geht nicht nur darum, das ist dann immer besser in der Realität, sondern mir fällt auch nichts anderes ein, als halt echter zu sagen, ja.
Also, dass man halt oder hier auch nochmal die Freiheit reinzubringen, die virtuelle Realität kann deinem Willen sich anpassen. Die echte Realität ist, tritt hier manchmal sozusagen auch in den Hintern.
Ja, und aber wir haben ja irgendwie alle das Gefühl, dass das was Positives ist, ja? Also, dass wir sagen, das ist irgendwie doch echter und realer und irgendwie vielleicht und
naja gut, also nicht unbedingt. Also in dieser Erfahrung, die du jetzt beschrieben hast, ist die echte Realität, die tut mir weh. Die beugt sich nicht meinem Willen. Und da kann dann kann ich auch sagen, okay, das, was du jetzt beschrieben hast, wo ich mir meine Partnerin designen kann, Sims-mäßig oder so etwas, dass ich mir die Gesellschaft, die Welt, das Haus designen kann und darin lebe, da beugt sich ja alles meinem Willen. Also da, das befriedigt viel, glaube ich, ja.
Ich glaube aber, was cool ist, und da kommen wir wieder ins Theologische, wäre halt, ob es davon nicht auch ob wir das irgendwann auch nicht mehr wollen. Das ist ein dummes Beispiel, aber ich finde zum Beispiel, man merkt ja einen Unterschied zwischen sehr geschminkten Leuten, die in irgendeiner Art und Weise perfekt aussehen, auch im Fernsehen oder so, und dass man aber in der Realität halt viele auch sagen würden, Natürlichkeit ist halt irgendwie auch ein Punkt.
Oder auch
so,
ein Wert.
Ne? Ja. Also das ist auch, dass wir auch irgendwas haben, was quasi die Perfektion auch ablehnt, sozusagen. Ja? Oder dass wir irgendwie das auch brauchen. Also ich finde den Gedanken interessant. Wir haben ja oft so ein Bild, mein Leben ist besonders gut, wenn es, keine Ahnung, ich bin nicht krank und ich habe einen tollen Partner und meine Familienvorstellungen, ich habe einen tollen Job und Geld und mein Auto ist toll. Mhm. Also so Bequemlichkeiten oder so. Mhm. Und das aber vielleicht das Entscheidende im Leben oder vielleicht auch das Entscheidende der Bewertung des Lebens aus einer christlichen Perspektive genau das Gegenteil sein kann. Also dass man, ich war noch nie in der Situation, deswegen vielleicht muss ich da vorsichtig sein, aber vielleicht lebt ja die Person, hat die ja mehr vom echten Leben gerafft, die genau das nicht hat. Mhm. Vielleicht ist ja der Mensch, der in einem sehr armen Land mit sehr wenig Essen, mit sehr viel Krieg aufwächst, der hat natürlich viel mehr Wunden und Traumata und alles. Also ich will nicht mit dem tauschen. Aber vielleicht ist es ja trotzdem so, aus irgendeinem Grund, dass der viel mehr vom echten Leben gerafft hat. Mhm. Dass der echt gelebt hat, sozusagen. Ne? Also das zum Leben und zu dem, dass da irgendwie dieses ganze Dreckige und diese Verletzung irgendwie mit dazugehört. Und keiner von uns will verletzt werden.
Ja.
Aber es ist auch, also ich finde den Gedanken,
das ist das, was Menschsein doch ganz oft ausmacht.
Ja, genau. Also wenn ich mir vorstelle, mein Leben läuft nur auf der gesettelt, bis man dann gemütlich in den Tod schippert. Ja. Mhm. Ich bin nie krank, ich mache keine Scheidung durch, ja. Meine Kinder leben alle glücklich, niemand stirbt von meinen Verwandten. Mein Job passt immer alles, ja. Das passt, das ist doch ein, also irgendwie wünscht man sich das, man lebt so verweidungsmäßig, aber das wäre doch eigentlich der Horror.
Aber spannend ist, um nochmal einen Gedanken einzuschreuen, genau diese Version der Matrix gibt es ja im Film Matrix.
Da
fragt doch Neo, es gibt irgendwie 17 Vorgänger von dir und eine Version war genau das, es war die perfekte Welt und alle Menschen fanden das total scheiße.
Ja, ja.
Und ich könnte mir vorstellen, das könnte daran liegen, dass Menschen vielleicht von Natur aus oder irgendwie innerlich einen Wunsch zur Wahrheit haben. Und wenn sie merken, dass sich ein Mensch verstellt, also beispielsweise er überschminkt sich oder irgendwie beugt sich alles meinem Willen, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht das, was echtes Leben so ist. Mhm. Und deswegen tendieren wir, oder wir haben eine Sehnsucht danach in uns, zu diesem zurückzukommen, wie es echt ist.
Die Frage ist halt auch, also wir könnten auch gucken, was hat das damit zu tun, dass der Mensch eben kein nur gutes Wesen ist, ne? Mhm. Also wenn man irgendwie diese Korruption, die das Christentum ja Sünde nennt, damit reinricht. Also ich erinnere mich gerade noch an Dostojewski, der hat seinem Buch Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, hat er ein wunderbares Szenario beschrieben, wo er eine Person beschreibt, die total glückliches Leben führt, in ihrem wunderbaren Haus drin ist und eigentlich nichts mehr, nicht krank ist und alles und müsste eigentlich nichts mehr tun als Pfannkuchen essen. Und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, glaube ich, aber es ist eine wahnsinnig gute Passage. Und er sagt dann, wenn die Person aber dann das Gefühl hat, sie ist eigentlich nur eine Klaviertaste vom Schicksal, sie hat keinen eigenen Willen mehr sozusagen, dass die Person dann alles aufgeben würde, sogar diese Pfannkuchen, nur um zu beweisen, dass sie eben keine fucking Klaviertaste ist. Ja. Also und dann würde quasi rebellieren gegen dieses System und die Pfannkuchen ausgeben. Und wenn man der Person das dann verneinen würde, wenn ich nicht zulasse, dass diese Person diese Pfannkuchen, dieses schöne Essen aufgibt, dass diese Person dann mutwillig verrückt werden würde. Ja. Mhm. Nur um quasi die, ich glaube, er verbindet das dann mit dem eigenen Willen und dem eigenen freien Willen.
Ja, genau, das ist nur, das Motiv halt dahinter.
Zu haben, ja. Also, und das finde ich, also das ist eine super krasse Beobachtung. Also lies das Buch, da ist das viel toller beschrieben, als ich es jetzt sagen kann. Ja.
Es gibt bei ihm, bei den Dämonen, einen anderen Charakter, genau das gleiche Phänomen vertritt, der sich dann umbringt, nur um zu beweisen, dass er frei ist. Ja, also sozusagen Suizid begeht, nur um zu zeigen, dass er das konnte. Und ich glaube, Dostojewski will damit sagen, dass das ein unauslöschbarer Kern im Menschen ist, sich immer als frei verstehen zu wollen. Egal, ob wir in Matrix angeschlossen sind oder nicht, wir wollen uns selber als frei verstehen und wir würden alles dafür tun, um das zu beweisen.
Und die Frage wäre ja jetzt, und das bejaht ja Matrix, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das möglich wäre in einer Simulation. Mhm. Also kann ich quasi eine Simulation machen, die dem gerecht wird. Ne? Mhm. Oder wird es eben so sein wie in dem Film die erste Variante der Matrix, ja, wo alles perfekt ist, wo es kein Leid gab und die Leute dagegen rebellieren. Mhm. Also ist es möglich, dieses Element mitzusimulieren? Das ist wahrscheinlich die spannende Frage, die keiner beantworten kann.
Ja, genau.
Theologisch wäre natürlich auch wieder, sorry, du wolltest noch was sagen.
Ich glaube, das kann man eben nicht simulieren.
Ja, ich hätte auch das Gefühl, ja.
Ja, weil entweder beugt sich alles unserem Willen und dann wissen wir, dass es nicht mehr frei ist, weil dann haben wir diese Pfannkuchenwelt. Ich glaube, die Freiheit erleben wir immer nur in der Begegnung mit dieser harten Realität, mit der echten Realität, die uns auch widerspenstig ist, die eben nicht nachgibt dem, was ich will. Und erst da realisiere ich, dass ich überhaupt einen Willen hatte. Denn das, was ich will, passiert nicht.
Man könnte auch sagen, die VR würde dann, also angenommen, es wäre möglich, das genau zu simulieren, dann hätte die VR auch gar keinen Mehrwert mehr.
Ja.
Ne, dann kann ich auch gleich hier bleiben.
Ja, in der Tat, das stimmt.
Das Spannende in der virtuellen Realität ist ja genau dieses Entkommen aus dem, was wir gerade beschrieben haben.
Ja, und wir haben jetzt Momente, quasi, die wir sonst nicht haben. Ja.
Genau, und wir haben jetzt ja quasi gezeichnet, oder Dostojewski wahrscheinlich sogar eher als wir, der hat ja quasi schon also gezeichnet, ja, wenn wir das aber machen, dieses Entkommen, dann würden wir das wieder wollen. Ne? Also wir möchten das partiell haben. Ne? Wir möchten den Hollywood-Film gucken für 3 Stunden vielleicht auch. Mhm. Aber irgendwann reicht's auch. Ja? Mhm. Irgendwann sagen wir auch, wir wollen da wieder raus. Ja? Ja. Sozusagen. Also es bleibt dann wahrscheinlich eher in diesem Geschichtencharakter.
Ja. Ich möchte noch einen abschließenden Gedanken einstreuen, der theologisch ist. Ich habe mir überlegt, wenn jetzt Christen bekennen, dass in Jesus Gott sich auf die Erde begeben hat und den Menschen begegnet. Ist dann diese Aussage so zu verstehen, dass Gott sich in unsere Realität begeben hat? Also ist Gott sozusagen in die virtuelle Realität gekommen oder in diese harte Realität hinein?
Was meinst du jetzt in die, oder? Also er ist ja in die harte Realität gekommen.
Ja, oder, nein, meine Frage ist,
also sind wir für Gott eine virtuelle Realität,
genau, sozusagen? Genau, in welchem Verhältnis steht unsere Realität zu Gott? Ist das so eine Art Sims-Spiel, in das hinein Gott sich begibt?
Ja.
Oder ist das auch seine Realität, die wir hier haben? Also,
ja, muss ja, ne? Ja. Also ich stelle es mir jetzt gerade mit der Matrix vor, ne? Ja. Also angenommen, wir leben wirklich in der Matrix und außerhalb der Matrix, die armen Leute, die diesen Film nicht gesehen haben, ne? guckt ihn. Ist Gott, der das quasi gebaut hat, ne? Wie auch immer.
Ja.
Und der quasi in der echten Realität ist.
Ja.
Und da jetzt halt irgendwie dann reingeht oder also, so. Also ne?
Gott wäre dann sozusagen der Maschinenkönig, oder?
Ja, wahrscheinlich, ne? Aha, die haben ja die Matrix gebaut.
Ja.
Und ich glaube, wir kommen, also mein Gedanke dazu, also es beantwortet wahrscheinlich nicht so ganz, wie du es jetzt gerne hättest, aber mein Gedanke dazu ist ja eben genau dieses, das Nicht-Pfannekuchenhafte in der Welt, ja, dass das ja irgendwie die Realität ist und dass Gott sich in irgendeiner Art und Weise damit verwebt. Ne, also, dass er eben nicht in seiner perfekten Welt ist oder bleibt oder so. Oder das vielleicht auch
wo alles nicht, seinem Willen nach.
Genau. Und das kann man ja wahrscheinlich auch gar nicht trennen. Also ich bin nicht Gott, ne? Aber also wahrscheinlich kann man nicht sagen, es gibt hier diese abgeschlossene Weltmatrix oder dieses abgeschlossene Sims-Spiel und Gott ist irgendwie außerhalb, sondern dass das in irgendeiner Art und Weise, so stelle ich mir vor, dass das verwoben ist. Ne? Also dass Gott dadurch, dass er diese, also angenommen, also dass er diese Sims-Welt erschaffen hat, um in dem Bild zu bleiben, die Sims-Welt oder diese harte Realität auch irgendwie Auswirkungen auf ihn hat.
Ja, genau. Das ist das richtig Spannende ist, genau.
Er bleibt nicht distanziert, ne?
Ja, und vielleicht noch stärker zu sagen, ihm widerfahren Dinge, wie auch Menschen Dinge widerfahren. Also das nicht Pfannkuchenhafte ist, dieses Harte, was uns widerfährt, wo unser Wille auf einmal zerbricht dran und wir merken, irgendwie beugt sich das alles nicht so, wie ich das will. Und genau diese Erfahrung macht Gott, und zwar am Kreuz, dass er einfach stirbt. Ne? Genau, also er kommt in eine Welt, die er vielleicht sozusagen simsmäßig geschaffen hat, und diese Welt tötet ihn.
Ja, aber ich glaube, der Unterschied, ich habe irgendwie ein Problem mit dieser Luftblasenvorstellung. Ne? Ja. Also Gott ist irgendwie außerhalb dieser Welt. Sondern ich vermute, in diesem Sims-Beispiel, da ist man ja sozusagen der allmächtige Ersteller von dieser Welt. Dass aber indem ich diese Sims-Welt baue, das auch Auswirkungen auf mich hat.
Ja,
das heißt, ich bin nicht mehr distanziert. Bei der Sims-Welt, wenn die mir nicht gefällt, schmeiß sie weg, mach ich eine neue. Ne? Oder ich gucke zu, wie es so passiert, das betrifft mich ja nicht. Sondern in dem Beispiel von Gott müsste es ja irgendwie so sein, dass dadurch, dass Gott diese Welt erschafft,
ist er immer ein Teil
und seinen Sims, nenne ich es jetzt mal, auch freien Willen zulässt, das ja auch auf ihn zurückfällt. Mhm. Ja? Also die Sims, die leben nicht nur, also wir als Sims leben nicht nur in einer abgeschlossenen Bubble-Welt, sondern wir haben irgendwie durch die Freiheit, wäre vielleicht klassisch, haben wir auch, also Gott limitiert sich dadurch, dass er uns gestalten lässt, auch wenn es ihm vielleicht nicht passt oder so. Mhm. Also es hat eine direkte Auswirkung. Also Gott ist nicht der Sims, der unabhängige Sims-Spieler, dem das nichts mit zu tun hat, sondern er verletzt sich vielleicht in einer gewissen Weise selbst damit oder es hat eine Auswirkung auf ihn selber.
Ja, mein Wunsch war ja mit diesem Inkarnationsgedanken, also mit der Fleischwerdung Gottes, nochmal mehr zu sagen als nur das. Also du beschreibst sozusagen diesen Schöpfungsgedanken und wie vielleicht Gott mit den Menschen koexistiert.
Ja,
und ich würde sagen, die Theologie behauptet in der Inkarnation noch mehr. Nämlich, dass Gott noch mehr erleidet, als er schon in der Schöpfung
das war mal,
involviert ist.
Ja, ich meinte, das war auch nur als das Szenario zu malen.
Ja.
Und da rein, genau, in dieses Dings kommt jetzt eben, Gott entscheidet sich, Sims zu werden. Mhm. Ja, Gott wurde Sims.
Und findet Ablehnung dann, im Endeffekt, ganz am Ende.
Ja, genau, und die Sims rebellieren gegen ihn, ne, und bringen ihn halt um, sozusagen.
Ja.
Und natürlich dann mit dem Happy End, dass Korruption der Sims-Welt, das ist ein bisschen schwierig, diese ganzen Metaphern immer beizubehalten, überwindet, sozusagen.
Das
im Endeffekt die Welt erlöst, ja.
Genau, die aus der Ablehnung eine Erlösung macht, ja.
Ja, dann lass uns zum Abschluss doch nochmal zurückkommen zu den Kühen.
Ja. Damit haben wir begonnen. Mit der Frage auch, ob das, was die Kühe in der virtuellen Realität mit dieser Brille erleben, eine Tierquälerei ist. Ich wage mich mal in der Position und ich glaube, ich würde sagen, es ist eine Tierquälerei. Und zwar eigentlich aus einem wesentlichen Grund, nämlich, dass die Kühe diese Entscheidung nicht haben. Mhm. Könnten die Kühe sich selber die virtuelle Brille aufsetzen und sagen, yo, ich habe voll Bock auf der Wiese zu gehen und mehr Milch zu produzieren, würde ich sagen, okay.
Oder vor allem, sie könnten auch auf die echte Wiese gehen, aber stattdessen haben sie Bock, diese Brille aufzusetzen, weil im Stall in der...
Ist ein Wasche heiße.
Ja. Genau, ist wärmer oder so.
Ja. Genau, also die Menschen zwingen sie ihn auf, diese Lüge zu ertragen. Im wirklichen Sinne zu tragen. Und das ist, würde ich sagen, deswegen ist das Tierquälerei. Was meinst du dazu?
Ich finde es nicht, also passt wahrscheinlich, obwohl natürlich problematisch wäre, weil wir dann den Kühen vielleicht einen freieren Willen zusprechen, als man es normalerweise mit Tieren machen würde oder so.
Ja.
Muss man wahrscheinlich nochmal. Aber grundsätzlich...
Klingt es plausibel.
Klingt schon plausibel. Ich glaube, rein vom Bauchgefühl würde ich auch sagen, dass das irgendwie Tierquälerei ist, auch wenn man natürlich jetzt sagen könnte, wenn es am Ende dem Kuh besser geht, warum nicht? Ne? Mhm. Aber irgendwie denke ich schon, vielleicht auch, weil die Intention, warum die Leute das machen, ist ja nicht, damit es der Kuh besser geht.
Stimmt.
Also sonst würden sie sie auf die Weide stellen. Ne?
Ja, in der Tat.
Oder, also sagen wir mal so, es wäre vielleicht keine Tierquälerei, wenn wir aus irgendeinem Grund keine Weideflächen auf der ganzen Welt hätten, aber noch sehr viele Kühe. Und wir müssten jetzt irgendwie schauen, dass die ein erträgliches Leben haben. Dass man dann sagt, dann lass es uns so machen, dann, ne? So,
haben aber, sie es wenigstens ein bisschen
besser. Aber in diesem Fall ist es ja so, dass das ein reiner Profitgedanke ist. Ja. Ne? Also es ist halt billiger, eine VR-Brille zu kaufen, als eine Weide zu mieten.
Ja.
Und ich will mehr, mit weniger Kühen mehr Milch haben. Und deswegen ist natürlich, wenn wir sagen, der Zweck, warum die das machen, ist natürlich, um Profit zu generieren. Und deswegen glaube ich nicht, dass das moralisch besonders positiv zu bewerten ist.
Cool,
vielleicht auch nicht, es ist auch vielleicht noch nicht das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ist wahrscheinlich immer noch besser als, weiß ich nicht, die andere Maßnahmen zur Profitvermehrung oder so. Aber es, ja, also die Intention macht, glaube ich, da auch viel aus.
Dass das ist schön. Das sind so mal zwei Gedanken, Freiheit und das, was eigentlich das Motiv dahinter ist. Ja.
Genau, also
super.
Setz den Brüllen die VR-Brillen, den Kühen die VR-Brillen ab.
Ja, Free Cows.
Free Cows. Ja, abgedreht. Hat aber Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Vielleicht hat es euch ja auch Spaß gemacht. Lasst uns Feedback da. Per E-Mail, wie immer, info@netztheologen.de. Folgt uns bei Twitter und bei Insta. Folgt uns, wo immer es geht. Und wir freuen uns auf euer Feedback.
Genau.
Ja.
Und wir sehen uns wieder.
Hoffentlich.